Der Jörg hat schon wunderbar in diesen Sonntag heute eingeführt, quasi Modogenity, wie die neugeborenen Kindlein. Ich möchte das noch ergänzen. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der sagt, ja, das ist ja schön, ne, dass ihr hier irgendwie so happy macht, ja, wie die kleinen Kinder oder so, aber das fühle ich überhaupt nicht. Das bin ich gar nicht. Euch darf ich trösten, der Sonntag heute widmet sich auch den Zweifler. Den Zweiflern oder den Zweifeln. Man muss ja nicht immer gleich ein Zweifler sein, aber man kann ja so ehrlich sein und sagen, ja, wir haben auch Zweifel. Vielleicht aus unserer Biografie begründet, vielleicht gerade erst irgendwie was erlebt, was man verarbeiten muss. Und dieser Sonntag ist auch dafür da. Und in der Predigt geht es um beides. Das ist das Spannende. Ich fange aber nochmal anders an. Letzte Woche haben wir ja Ostern gefeiert und da geht es natürlich, Überraschung, um die Auferstehung. Und es ging darum, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. Das ist wichtig, dass Jesus auferstanden ist, weil damit deutlich wird, das, was er gesagt, was er gelebt hat, ist wahr. Und es war, das ist das eine, aber das andere, warum es auch wichtig war, ist, dadurch ist er seinen Jüngern begegnet, dieser verschrockenen kleinen Gemeinde, die nicht mehr sicher war, ist an diesem Jesus irgendwas dran. Der ist jetzt weg, der ist tot. Nein, sie sind dem Auferstandenen begegnet und das hat sie aktiviert. Das hat sie ermutigt, verändert, aktiviert und so weiter. Und selbst ein Paulus, ein Gegner der Christen, ist in der Begegnung mit dem Auferstandenen, hat eine 180-Grad-Drehung gemacht und ist zu einem der größten Missionare der damaligen Zeit geworden. Und bis heute stellen sich Menschen ja die Frage, warum lassen sich Christen einsperren ins Gefängnis? Warum lassen sie sich foltern und warum lassen sie sich töten? Nicht wegen Gemeindeaufbauprojekten und Ideen, wie man das machen kann und ganz tollen Strategien, wie man den Glauben in 10 Schritten vermitteln kann. Nein, weil Menschen dem Auferstandenen begegnet sind. Das ist der Entscheidende. Niemand sitzt im Gefängnis, weil er gehört hat, Jesus ist für deine Sünden gestorben und das war's. Menschen sitzen im Gefängnis, weil sie erlebt haben, der Auferstandene ist mir begegnet, deswegen sitze ich im Gefängnis. Dafür lasse ich mich auch foltern. Und vielleicht sagt der ein oder andere von euch, ja, das ist ja alles schön und gut. Es ist ja eine gute Idee. Aber ich spüre es nicht. Ich kann das nicht. Ich habe das noch nicht erlebt. Und ich weiß auch nicht, wie ich es erleben soll. So einfach ist es ja dann auch nicht. Ich kann ja Gott nicht einfach herzitieren und sagen, hier, du hast doch Zeit, komm mal. Ja, ich wäre jetzt soweit. So ist es ja auch nicht. Wie macht man das? Wie geht das? Und um einen Schritt, den man tun kann, geht es heute. Wir begegnen heute einem, der das sehr spät in seinem Leben gecheckt hat und der Gott begegnet ist. Und dann gucken wir mal, was wir davon mitnehmen können. Ich bete erstmal. Jesus, hab Dank, dass wir uns hier versammeln dürfen und dass wir nicht darauf bauen müssen, dass es irgendeine Idee gibt, einfach so, sondern dass wir darauf bauen dürfen, dass du der Auferstandene bist, der uns nicht nur theoretisch die Sünden abgenommen hat, sondern der tatsächlich den Weg frei gemacht hat zum Vater im Himmel und mit dem wir leben dürfen und der uns im Alltag begegnet und der mit uns leben möchte. Hab Dank dafür. Bitte segne die Predigt jetzt, segne meine Worte und segne unser Hören, unser aller Hören. Amen. Die Person, von der wir heute lernen, ist, Überraschung, niemand aus dem Neuen Testament. Würde man ja vermuten, also wenn es schon um den Auferstandenen geht, dann könnte es doch irgendwie jemand aus dem Neuen Testament sein. Ist es aber nicht, sondern es ist Jakob. Jakob, wer kennt Jakob? Einmal ganz kurz die Hände hoch, wer kennt Jakob und die Geschichte von Jakob? Alles klar. Die Situation, die Predigttext ist folgende. Jakob, stellt euch einen Mann vor, einen orientalischen Mann, keinen westeuropäischen Mann, weiß und so, sondern auch orientalischen Mann, Alter 30 bis 50 Jahre, irgendwo dazwischen, so genau wissen wir es nicht. Er hat 2 Frauen und 2 Nebenfrauen, er hat 11 Söhne, eine Tochter mindestens und Er ist gerade in den Bergen. Er ist völlig fertig von dem Tag. Warum, sage ich euch später. Aber stellt euch einfach mal vor, der ist komplett fertig. Der hat so richtig geackert an diesem Tage. Und zwar sowohl mit Arbeit, mit tatsächlich handgreiflich gearbeitet und auf der anderen Seite aber auch innerlich total angespannt. Und er ist auch immer noch aufgeregt und angespannt bis in die Haarspitzen und sitzt in seinem Zelt allein und fängt an zu kämpfen und zu ringen mit einer unbekannten Person. Es ist Nacht, es ist dunkel, er kann nicht sehen, wer da ist, aber da ist irgendwie jemand und mit dem fängt er an zu kämpfen. Und am Ende wird deutlich, er hat mit Gott gekämpft, er hat mit Gott gerungen. Und ich fasse euch, damit wir verstehen, wie Jakob in diese Situation kommt, fasse ich euch mal ganz kurz zusammen, was der so erlebt hat. Der hat nämlich einen ganz schönen Streifen mitgemacht in seinem Leben. Jakob wird geboren als ein Zwillings, also als einer von zwei Zwillingen. Er hat seinen Bruder Esau, der ältere Bruder, der ist gerade kurz vor ihm geboren. Jakob hatte ihn an der Ferse. Und Zwillinge sind ja oft sehr verbunden miteinander, verstehen sich miteinander, sind so ein bisschen auch, machen vieles zusammen. Bei den Zweien, die haben sich schon im Mutterleib gekeilt. Da haben die schon Streit miteinander gehabt. Zumindest wirkte es für Rebekka so, denn sie sagt, was ist in meinem Bauch los? Ja, sie hat darüber geklagt, warum soll ich überhaupt Mutter sein, wenn das schon so losgeht. Und das wurde nicht besser, als die zwei geboren wurden. Es war ein Kampf untereinander. Es war immer der Kampf, wer ist der Stärkere, wer ist der Größere. Jakob war pfiffig, der war listig, der war schlau, der hat für eine Mahlzeit hat er dem Esau, dem Älteren, das Erstgeburtsrecht abgekauft. Später hat er sich bei seinem Vater, der schon blind war oder fast blind war, hat er sich den Segen erschlichen. Der hat gedacht, er segnet seinen Großen, den Esau. Aber Jakob hat so ein bisschen durch eine List, ist der Zwilling, ne? Ähnlich gebaut und so weiter. Und hat seinen Vater überlistet. Sein Vater segnet ihn mit einem ganz wichtigen Segen, der eigentlich an den Ältesten weitergehen soll. Und der Esau, der hat das auch nicht auf die leichte Schulter genommen, der hat gesagt, sag mal, spinnst du? Der wollte den umbringen. Der hat gesagt, wenn der Vater mal stirbt, dann mache ich den kalt. Der hat mir den Segen geklaut. Jakob muss fliehen. Mit nichts als einem Stock und einem Mantel über die Berge. Ihr müsst euch vorstellen, von der Landkarte habt ihr vielleicht so ein bisschen im Kopf, Südisrael bis nach Syrien hoch. Muss er fliehen zu seinem Onkel. Bei seinem Onkel darf er arbeiten. Und er muss auch nicht umsonst arbeiten. Er hat sich in die Tochter von Laban, seinem Onkel, verguckt, in die Rahel. Und da sagt der Onkel, weißt du was, das machen wir. Du arbeitest 7 Jahre für mich und dann darfst du die Rahel heiraten. Alles klar, Jakob ist total verliebt, ja. Ihm kommt die Zeit, er merkt es gar nicht, wie die Zeit vergeht. 7 Jahre ist fast gar nichts. Also, er arbeitet, es ist endlich Hochzeitstag, Hochzeitsnacht, am nächsten Morgen, er wird wach, guckt in das Gesicht seiner Bettnachbarin und erwartet, Rahel zu sehen und sieht Lea, ihre ältere Schwester. Er geht zu seinem Schwiegervater und sagt, das muss sich um eine Verwechslung handeln. Das kann überhaupt nicht sein. Hast du mich hier ausgetrickst? Da sagt er, nee, das ist bei uns so üblich. Die ältere Tochter gibt es zuerst. Und er regt sich total auf. Der Deal war aber ein anderer. Da sagt er, ja, pass auf, wir machen das so. In einer Woche heiratest du die Rahel. Aber dafür arbeitest du nochmal 7 Jahre. Okay. Jakob lässt sich darauf ein, er arbeitet nochmal 7 Jahre. Und jetzt ist er schon 14 Jahre bei Laban und er kommt so auf den Gedanken, ey, ich muss mir mal selber was aufbauen, oder? Irgendwann kommt man auf den Gedanken, ich habe eine Familie, ich möchte jetzt auch irgendwie eigenen Besitz haben, ich möchte ein Haus bauen, ich möchte, ja. Und er geht zu seinem Onkel und sagt, lass mich gehen, ich muss weg, ich habe mir nichts aufgebaut, ich habe nur um meine Frauen gearbeitet, jetzt muss ich zusehen, dass ich selbstständig werde und dass ich mir was erarbeite. Und sein Onkel sagt, ach ne, weißt du was, du warst so erfolgreich mit meinen Schafherden, das hast du so gut gemacht, ich bin so reich geworden durch dich, bleib mal noch ein Stück. Du kriegst, pass auf, wir machen das so, also die Schafe, ne, du bekommst die, die irgendwie eine farbliche Sonderlichkeit haben, die Flecken haben oder die schwarzen Schafe und so weiter. Trick 17, ne? Kriegt er nämlich nicht so viele. Hat er gedacht, aber durch einen Trick schafft es Jakob, dass es doch viele Schafe gibt, die gesprenkelt sind, die farblich irgendwie auffällig sind. Und er erarbeitet sich doch so ein ganz erklägliches Krüppchen, mehrere Herden. Er hat auch Rinderherden und so weiter. Er hat Bedienstete. Es geht ihm nicht schlecht. Und dann will er gehen, weil so langsam der Unmut hochsteigt. Die Söhne von dem Laban, von seinem Onkel, die sagen, sag mal, der Jakob, der hat sich hier schon eine ganz schön goldene Nase verdient durch uns, oder? Es geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Kann das sein, dass der uns irgendwie hinters Licht führt? Jakob merkt das und macht sich mit seiner Familie, mit seinen Frauen, den 11 Söhnen und der einen Tochter, den Nebenfrauen und so weiter, macht er sich vom Acker. Aber wie man sich halt vom Acker macht, mit mehreren Viehherden und so weiter, das geht nicht so schnell. Der Laban merkt das irgendwann und er holt ihn ein und er stellt ihn zur Rede. Und nach einer längeren Verhandlung vertragen sie sich, versöhnen sie sich und der Laban zieht wieder nach Hause. Und das ist jetzt die Situation, in der Jakob steht. Er hat gerade, sein Schwiegervater, hat ihn gerade überrascht, hat ihn zur Rede gestellt. Und wir müssen uns das vorstellen, der ist da nicht mit seinem Auto gekommen und hat gesagt, Servus, ich wollte noch mal fragen, wie ist es? Der kam dort mit seinen Männern an, mit seinen Söhnen, mit seinen Kriegern. Das ist eine spannende Situation, weil die Frage ist, ob du da lebend aus der Situation überhaupt rauskommst. Aber es ging gerade noch gut, weil Gott hatte zu seinem Onkel im Traum geredet und hat gesagt, rühr ihn nicht an. Und so ging die ganze Sache gut aus. Die Spannung, die da in der Luft lag, auch in der ganzen Familie, das wollen wir uns mal nicht vorstellen. Und der Witz ist ja, er sitzt dort in diesem Zelt und er weiß, am nächsten Tag gehe ich zu meinem Bruder. Was war mit dem Bruder? Der wollte ihn umbringen, ne? Es hat sich da was verändert? Will der mich immer noch umbringen? Er geht wieder nach Hause, ja, aber er hat keine Ahnung, wie sein Bruder reagiert. Und in dieser Nacht sitzt er in seinem Zelt und er ringt. Er ringt um sein Leben mit Gott. Er ringt, warum ringt er? Ja, alles war Kampf. Alles in seinem Leben bis jetzt war Kampf. Nichts wurde ihm geschenkt. Im Bauch der Mutter musste er schon kämpfen mit seinem Bruder. Um das Erbe musste er kämpfen. Beim Onkel musste er sich etwas aufbauen, aber auch da nur unter Kämpfen, nur mit Trickserei, nur immer mit dem Blick, komme ich auch nicht zu kurz. Immer mit dem Anschein, bei allem Kampf, den er geleistet hat, bei aller List und bei aller Schleue, die er hatte, irgendwie wurde er immer benachteiligt. Immer wurde er irgendwie auch zu kurz gehalten. Was ist denn nun mit dem Segen Gottes? Habe ich den Segen Gottes von meinem Vater? Ist der real? Ist der da? Und in dieser Nacht lernt Jakob zwei ganz wichtige Lektionen, die ich denke, die auch für uns wichtig sind. Die erste: Es war gar nicht Jakobs Kraft, die ihn stark gemacht hat, sondern Gottes Kraft, der Segen Gottes tatsächlich. Er musste zwar fliehen von zu Hause, aber nur so konnte er sich was Eigenes aufbauen und hat nicht unter dem, was sein Bruder gesagt hat, gearbeitet. Er musste zwar Lea heiraten, um Rahel am Ende zu bekommen und musste auch 14 Jahre dafür arbeiten, aber nur so konnte er sich eine Familie aufbauen, denn Rahel, wer die Geschichte kennt, weiß, Rahel hatte ihm nur einen Sohn geschenkt. Also damals hat man noch so geredet, ne? Heute wird man so nicht mehr reden. Aber Rahel hat nur einen Sohn bekommen durch Lea und die Nebenfrauen, ehrlicherweise, hat er 11 Söhne und eine Tochter bekommen. Nur so hat er sich so eine große Familie aufbauen können. Und by the way, es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass er seinen Vater ausgetrickst hat und so getan hat, als wäre er der Ältere und sich dann aufregt, dass sein Schwiegervater ihn austrickst mit der falschen Frau. Aber das mal nur so am Rande. Aber am Ende hat er eine große Familie. Er musste zwar noch 7 Jahre arbeiten, damit er was verdient, damit er eigene Schafherden haben kann, aber immerhin hat er mehrere Schafherden und ist zu Reichtum gekommen. Zwar holt ihn sein Schwiegervater im Gebirge ein und man könnte fragen, Gott, warum hast du es nicht verhindert? Aber was Jakob noch nicht weiß, ist, dass Gott verhindert hat, dass er ihn den Kopf kürzer gemacht hat, weil er dem Onkel im Traum begegnet ist und gesagt hat, tut dem Jakob nichts. Das, was für den Jakob wie ein Leben voller Kampf aussieht und voller Ungerechtigkeit, ist in Wirklichkeit ein von Gott gesegnetes Leben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man so auf sein eigenes Leben zurückblickt. Manchmal sieht man so die positiven Sachen und verklärt das Leben so ein bisschen positiv. Und manchmal fallen einem aber auch die Sachen ein in einer schweren Stunde, wo man sagt, musste das alles sein? Warum habe ich das erlebt? Warum musste ich das alles ertragen? Warum bin ich da zu kurz gekommen? Warum hat sich Gott da nicht gekümmert, dass ich zu meinem Recht komme? Und wenn ich mir Jakob so ansehe, sein Leben so ansehe, dann frage ich mich, vielleicht habe ich es einfach nicht gesehen. Vielleicht habe ich den Segen Gottes auch in den schwierigen Situationen einfach nicht gesehen. Und eins ist Fakt, ich wäre heute nicht hier, wo ich bin, ohne den Segen Gottes. Und das Zweite, was Jakob lernen muss, eine ganz wichtige Lektion ist, es ist nicht die eigene Kraft, die Segen bewirkt, sondern Gottes Kraft. Jakob ringt die ganze Nacht und niemand kann es auflösen, wer das jetzt nun im Einzelnen war. Donald hat mich vorhin gefragt. Es kann niemand, kein Ausleger kann am Ende auslegen, wer ist denn diese Person? Man bekommt schon mit, es ist irgendwie, ja, Gott selber ist es nicht, aber es wird von Gott gesprochen. Er ringt auf jeden Fall und man bekommt mit, es geht um Gott auf jeden Fall. Und die beiden sind sich gleich auf, die sind sich ebenbürtig, würde man sagen. Und kurz vor Ende der Nacht macht dieser ominöse andere Kämpfer, schlägt ihm auf die Hüfte und Jakob muss von dem Punkt an humpeln. Der starke Jakob, der für alles gekämpft hat, der sich durchgekämpft hat, durchgerungen hat, sich eine eigene Familie aufgebaut hat mit viel Hab und Gut, der für seine Stärke mit Sicherheit bekannt war, der gelernt hatte zu kämpfen, der muss auf einmal humpeln. Der hat auf einmal keine Kraft mehr, wirklich zu kämpfen. Was ist denn das für eine kuriose Handlung Gottes? Und das kann man sagen, es ist auf jeden Fall eine Handlung Gottes. Was soll denn das sein? Ist das Segen? Ja, das ist Segen. Denn wenn Jakob weitergehen will und er wird ja umbenannt, er wird von Jakob umbenannt in Israel, weil er mit Gott gerungen hat. Wenn er weitergehen will im Segen Gottes, muss er verstehen, der Segen Gottes liegt nicht darin, dass wir uns die Arme ausreißen. Der liegt nicht darin, dass wir kräftig sind, dass wir schlau sind, dass wir stark sind. Der Segen Gottes liegt gerade in der Schwäche. Und ich glaube, das ist unsere größte Anfechtung. Wenn wir sagen, ich kann Gott nicht begegnen, warum auch immer begegne ich Gott nicht, dann ist die Frage, sind wir denn dazu bereit, schwach zu werden? Sind wir überhaupt in der Lage, uns zurückzunehmen, zuzugeben und zu sagen, Gott, ich bin vor dir schwach? Wie oft ringen wir nicht selber und wir wollen stark sein. Wir wollen uns nicht kein X von U machen lassen. Wir wollen uns doch nicht hinters Licht führen lassen. Wir wollen uns doch nicht überrumpeln lassen und am Ende ziehen wir den Kürzeren. Wir sollen doch klug sein wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben, oder? Klug sein heißt doch, sich nicht austricksen zu lassen, ja. Aber vor Gott sollen wir nicht den dicken Max markieren, sollen wir eben nicht die Starken sein, sondern bereit sein, schwach zu sein. Ich glaube, unsere Stärke reißt manchmal mehr ein, als dass sie zum Segen hilft. Und wenn ich Gott begegnen will, dann muss ich bereit sein, schwach zu werden. Jesus hätte gekonnt, Das hat er seinen Jüngern auch gesagt. Er hätte Legionen von Engeln befehlen können und es hätten ihn, die Hohenpriester hätten ihn nicht festnehmen können. Mit was weiß ich, wie vielen Knüppeln und Armeen hätten sie ihn nicht festhalten können. Aber er hat es nicht gemacht. Er hat Schwäche zugelassen. Und in der Schwäche und am Kreuz hat er das schwächste Bild abgegeben. Aber gerade darin lag die Stärke. Gerade daraus hat sich die größte Rettungsaktion der Menschheit gebildet, wurde dadurch sichtbar, wurde möglich. Die Begegnung mit dem Auferstandenen und sein Segen in unserem Leben, das ist das Entscheidende. Und das gibt es nicht, wenn wir stark sind, sondern es gibt es in der Schwäche. Amen.